Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
So, nach 16 Uhr, ihr seid bei FreeFM auf der 102,6 oder überall im Internet, wo ihr uns zuhört, auf dieser lieben Welt. Am Mikrofon heute mal wieder der Frank Mayer. Ich habe einen ganz besonderen Studiogast, dazu gleich mehr. Viel Spaß diese Stunde hier, Plattform FreeFM. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr freue und lange gefreut habe. Die Enne Rappe aus der Nähe von Augsburg oder auch direkt aus Augsburg.
Aus Eichach.
Aus Eichach ist sie heute extra angereist zu uns hier nach Ulm ins Studio. Die Frau Rappe ist Vorsitzende, erste Vorsitzende der Jemenhilfe Deutschland. Ich bin auf diese Jemenhilfe Deutschland gestoßen, als ich auf Deutschlandradio Kultur ein Interview mit Ihnen gehört habe vor einiger Zeit und war hochinteressiert, weil ich selbst ja auch den Jemen schon vor vielen, vielen Jahren, vor ca. 15 Jahren mal bereist habe und mich spontan in dieses wunderbare Land mit den wunderbaren Menschen damals in dieses Land verliebt habe und natürlich hochinteressiert zugehört habe, was Sie da alles in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, und darüber wollen wir in dieser Stunde ein bisschen reden. Deutsche Jemenhilfe oder Jemenhilfe Deutschland, was ist das?
Das ist sind drei verschiedene Sachen. Zum einen ist es der Förderverein Aktion Jemenhilfe, mit dem wir in Al-Mihlaf, in den Bergen von Al-Baraza, ein Krankenhaus gebaut haben und das auch jetzt betreiben. Das zweite ist die Jemen Kinderhilfe. Die haben wir 2003 gegründet, aufgrund von Erlebnissen, die ich gehabt habe, wie ich in Al-Mihlaf war und die Schulsituation dort beobachtet habe. Und wir haben damals angefangen mit 5 Halbwaisen und körperbehinderten Kindern, die wir nach Theis gebracht haben, an eine private Schule. In der Zwischenzeit sind es durch den Krieg 120 Menschen, die wir betreuen. Wir konnten natürlich in dem Haus, in dem wir vorher waren, nicht mehr bleiben. Das war zu eng und zu klein. Und wir haben jetzt 2018, ja, haben wir in Theis ein Haus gekauft, das allerdings nur ein Stockwerk hatte. Das haben unsere jungen Leute, die dort waren, also die Burschen, die wir haben, die mittlerweile ja nicht mehr kleine Kinder sind, haben das mit ausgebaut und haben es ein Stockwerk aufgebaut.
Können wir im Detail nachher noch alles genauer erklären. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, wie sind Sie denn überhaupt auf den Jemen gekommen? Wie sind Sie denn als schwäbische Frau im Jemen gelandet? Fangen wir doch da mal an.
Ja, ich war 1996 mit meiner Tochter, einer Freundin und einer Cousine auf Tour im Jemen. In der Pampa hinter Aden am Golf hat sich meine Cousine das Bein gebrochen. Und dadurch sind wir in ein jemenitisch-staatliches Landkrankenhaus geraten. Der Eindruck war unbeschreiblich. Die haben gar nichts gehabt. Menschen, die gekommen sind, mussten sogar die Matratzen selber mitbringen in die Betten. Und die haben uns aber 2-5 Zentimeter breite Gipsbinden, die sie lang haben suchen müssen, geschenkt, sodass meine Tochter, die ist Physiotherapeutin, dass die also das Bein von meiner Cousine eingipsen konnte. Wir sind dann weiter und haben gesagt, das ist eigentlich jetzt ein Geschenk, das man gar nicht annehmen kann als Deutsche. Denn der nächste Jemenit, der kommt mit einem Bruch, der hat dann hinterher einen krummen Haxen. Dann haben wir hier in Deutschland gesammelt und haben dann innerhalb von einem Dreivierteljahr 14 große Kartons beieinander gehabt mit Verbandsmaterial und mit allem. Und sind dort wieder runtergefahren und haben das wieder hingebracht. Erst haben wir natürlich Probleme gehabt am Flugplatz mit der Jemenia, weil es zu viel Gepäck war. Ich habe dann den Chef von denen in Frankfurt unter Druck gesetzt, indem ich gesagt habe, Freund, wir sind deutsche Frauen, auf unsere Kosten fahren wir da runter und wollen deinen Brüdern und Schwestern helfen. Und wenn du jetzt das nicht mitnimmst, unentgeltlich, der wollte erst vorher einen Haufen Geld, ne? Dann habe ich gesagt, dann rufe ich die nächsten Zeitungen, großen Zeitungen in Deutschland an und erzählt denen, wie Jemeniten mit deutschen Frauen, die helfen wollen, umgehen. Du hast jetzt 5 Minuten zum Überlegen. Und da war Funkstille, da habe ich gedacht, oh weia, das ist also schief gegangen. Und dann sagt er auf einmal, it's okay.
Oh, im Jemen seit vielen, vielen Jahren tolle Hilfsprojekte, unter anderem auch ein Krankenhaus, das dort in der Nähe von Taiz von der Deutschen Jemenhilfe unterstützt und umtrieben wird sozusagen. Ganz gemacht, von Anfang an.
Wir haben es gebaut und wir müssen es auch betreiben.
Aha. So, aber ich hatte gerade noch mal gefragt, wie sind Sie denn überhaupt auf den Jemen gekommen, so aus Süddeutschland heraus? Wie kommt man darauf, in den Jemen zu reisen?
Ich habe irgendwann, ich glaube, es war die Geo, gelesen, dass die Jemeniten aus den alten Lehmhäusern ausziehen und in moderne Häuser gehen, weil sie natürlich fließendes Wasser und so weiter wollten und dass diese wunderschönen alten Häuser verfallen. Und da habe ich gesagt, bevor die verfallen, muss ich dann muss man die anschauen.
Ja, gibt es wunderschöne Städte im Jemen. Ich hoffe, dass es bald wieder auch die Möglichkeit gibt, dieses wunderbare Land zu bereisen. Die momentane Situation im Jemen ist ja mehr als katastrophal.
Ja.
Erzählen Sie doch mal, was haben Sie für Berichte aus dem Jemen derzeit?
Eigentlich ganz schlimme. Zum einen sind es also, das ist das Bombardement der Saudis. Die versuchen, die Houthis, das ist also ein Stamm aus dem Norden, der einen Religionsstaat errichten will. Und die angetreten sind eigentlich, um gegen Korruption zu arbeiten, auch unter anderem. Die aber jetzt halt, jetzt ist die Korruption auf einer anderen Wellenlinie. Ne? Jetzt kriegen es halt andere. Und die führen sich also da unten auf wie die Axt im Walde. Also es ist ganz, ganz schlimm. Einer von unseren Buben, der auf dem Weg war zur Beerdigung seiner Stiefmutter, der ist von einem überfallen worden und hat sich natürlich gewehrt, so ein 16-Jähriger. Ne? Daraufhin haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. 3 Wochen später war er tot. Das sind also
Horrorgeschichten, die man aus dem Jemen zu
hören bekommt.
Ja. Der Jemen ist ja ein Land, der unter vielen Problemen zu leiden hat. Das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel immer schon
und gewesen. Und mittlerweile das ärmste Land der ganzen Welt.
Mhm. Große Flüchtlingsproblematik auch. Ich kann mich erinnern, ich war in Aden, ein riesiges Flüchtlingslager an Flüchtlingen aus Somalia, was in Aden angedockt ist. Auch ein großes Problem. Also sind Sie dann in den Jemen gereist. Sie haben schon erzählt, haben dann durch diesen Unfall eben die dortige medizinische Versorgung so ein bisschen kennengelernt und daraus entstand dann die Motivation, selbst was zu machen. Daraus entstand dann die Jemenhilfe Deutschland. In der Zwischenzeit haben wir schon gerade erwähnt, gibt es dieses Krankenhaus, das von euch umtrieben wird, das in der Nähe von Taiz ist, direkt in Frontnähe.
35 Kilometer nordwestlich von Taiz, auf 2.500 Meter Höhe und sie brauchen für die 35 Kilometer 2 Stunden mit dem allradgetriebenen Auto.
Bis man dann da oben ist. Mhm. Mhm. Taiz ist in den Bergen, ich war auch schon in Taiz, liegt eigentlich wunderschön, so ein bisschen zwischen Mokka und Aden, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir durch Taiz gekommen. Eigentlich war das eine wunderschöne, lebendige Stadt, die momentan wahrscheinlich total zerstört ist.
Es ist sehr viel kaputt, sehr viel zerstört und die Zerstörungen gehen immer noch weiter. Also ich stehe im Telefonkontakt mit unseren großen Jungs. Und da passiert es also immer wieder, dass ich entweder die Gewehrsalven höre, die also da in der Nachbarschaft abgefeuert werden, oder dass ich die Bomben höre.
Was kann man denn momentan tun als Hilfsorganisation? Ich sag mal, dockt man da mit den großen Hilfsorganisationen an? Haben die überhaupt noch eine Möglichkeit, dort tatsächlich praktisch Hilfe zu leisten? Haben sie noch eine Möglichkeit? Weil das Land ist ja zu eigentlich, oder?
Das Land ist zu, ja. Die ganz Großen, also UNESCO und so weiter, die kommen über Hodeida mit Hilfsgütern rein. Aber
Hodeida, muss man sagen, ist ein Hafen.
Hafenstadt, ja, am Roten Meer. Und dort werden aber die Hilfsgüter von den Houthis abgegriffen und es kommt nicht weiter. Es kommt also nicht ins Land rein. Ansonsten ist es so, dass es eigentlich alles zu kaufen gibt, wenn sie Geld haben. Aber die Familien haben kein Geld mehr, weil die Männer nicht mehr arbeiten können, weil die Fabriken kaputt sind. Die sind arbeitslos, die Ressourcen sind aufgebraucht und dadurch entsteht also die Hungersnot eigentlich. Und das ist also ganz entsetzlich.
Das heißt, sie sitzen eigentlich da und haben oft das Problem, dass sie über Spenden vielleicht Geld sogar haben.
Geld? Geld kriegen runter.
Ja, wie machen Sie das? Also Sie haben sich ja schon, ich habe ja schon gehört, gerade am Anfang haben Sie ja schon erzählt, wie Sie damals beim ersten Mal auf den Tisch gehauen haben und sagen, wenn du jetzt nicht. Dieses Resolute ist ja auch wunderbar und ist auch unbedingt notwendig, denke ich, wenn man in solchen Ländern weiterkommen möchte. Ich kenne es selber aus meinen Reisen, auch aus der Reise in Jemen. Also manchmal hilft das schon. Wenn Sie also jetzt praktisch helfen wollen, wie bringen Sie Geld rüber?
Ganz einfach auf die Sparkasse gehen und auf unser Konto im Thais überweisen.
Aha, und das funktioniert?
Ich bin ja vorher, vor dem Krieg, bin ich jedes Jahr ein Vierteljahr unten gewesen. Während der Bauphase war ich ein Vierteljahr unten und ein Vierteljahr hier, also die 2 Jahre. Und anschließend, seit wir also Patienten oben haben, bin ich jedes Jahr im Januar runtergeflogen und bin dann ein Vierteljahr dort gewesen. Und dadurch habe ich den Banker kennengelernt. Der kennt mich. Und wir überweisen also von der Augusta Bank und wir haben ein Konto bei der Augusta Bank und eins bei der Stadtsparkasse. Wir haben das getrennt, weil wir ja die Kinderhilfe haben und wir alle miteinander haben beschlossen, dass wir den Spendern die Möglichkeit lassen zu entscheiden, wofür sie spenden, ob sie für Kinder oder fürs Krankenhaus spenden. Deswegen 2 Konten, bei einer anderen Bank. Das Ganze läuft zusammen in Thais, auch wieder auf 2 Konten in der International Bank of Yemen.
Die auch nach wie vor in Betrieb ist und wo ganz normal gearbeitet wird.
Die ist nach wie vor in Betrieb. Und der Banker kennt mich und wir schicken also
der Bankdirektor persönlich.
Ja, Bankdirektor, ja. Und wenn wir eine größere Summe beieinander haben, dann überweisen wir also meinetwegen 50.000 Euro auf das Konto. Und ich schreibe jeden Monatsende schreibe ich dem Herrn Seif, das ist der Bankdirektor, eine E-Mail und bitte ihn, an das Konto von unserem Ali den entsprechenden Betrag zu überweisen. Und das funktioniert und der Ali kann dann gehen und kann sich's holen.
Genau. Und da das Ganze natürlich auch oft, festgehalten in arabischer Sprache ist, möchte ich gleich dazu sagen, im Vorgespräch hat sich ja auch schon herausgestellt, Sie sprechen in der Zwischenzeit Arabisch.
Ja, zwangsweise.
Hat man sich das drauf geschafft und kann dann auch mal notfalls sich Dokumente zukommen lassen oder Einblick erhalten und kann das dann auch kontrollieren. Wird ja auch mal ab und zu notwendig sein.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Aber wie gesagt, ich kriege also immer am Jahresende von der Bank in Thais ein Statement über die Konten, über das, was reingegangen ist und was ausgezahlt wurde. Und von unserem Krankenhaus kriege ich jeden Monat eine Liste der Ausgaben. Es ist nicht möglich, dass man für alles Belege hat, weil ja zum Teil die Leute da unten gar nicht lesen und schreiben können und es deswegen also auch keine Quittungen gibt.
Genau, und das war nämlich auch das, was mich so beeindruckt hat, als ich dann nach diesem Interview, was ich von Ihnen gehört habe auf Deutschlandradio Kultur, als ich mir dann die Homepage anschaute. Also Sie legen sehr viel Wert mit dieser Organisation auf Transparenz und auf Aufzeigen, wo gehen die Gelder hin, was passiert hier. Das ist alles wunderbar organisiert und wird auf der Homepage ganz transparent dargestellt. Ich möchte an dieser Stelle gleich nochmal die Homepage erwähnen, also jemenhilfedeutschland.de. Bei uns zu Gast heute hier bei FreeFM, der Plattform, ist die Anne Rappe, die erste Vorsitzende dieser Jemenhilfe Deutschland, die hier ein bisschen berichtet. Wie viele Mitglieder haben wir denn? Oder kann man Mitglied werden auch? Oder
aber wie? Ja, natürlich, gern.
Ja. Wie macht man das?
Im Internet gibt es, also auf unserer Website gibt es die Formulare, sowohl für die Kinderhilfe als auch für den Förderverein. Förderverein kostet im Jahr 40 Euro. Und die Kinderhilfe, da entscheidet man mehr oder weniger selber, wie viel man pro Monat oder pro Jahr oder Vierteljahr zahlen möchte.
Das Ganze ist ja auch hoch anerkannt. Also unglaublich viele Ehrungen habt ihr auch schon bekommen mit dem ganzen Projekt. Und Sie persönlich, da war man beim Bundespräsident schon eingeladen, wenn ich das mal sagen darf. Ich darf es ja sagen, ja. Also da gab es schon sehr viele Ehrungen und sehr viele, viele tolle Belobigungen für dieses Projekt. Und auch ich persönlich finde es ganz toll, weil es zum einen unglaublich transparent ist und weil es zum anderen natürlich auf ein Land hinweist mit seinem Problem, das ein bisschen in den Schlagzeilen, aus den Schlagzeilen verschwunden ist, auch wegen Corona und so. Ne? Der Jemen ist ein ganz herrliches Land, eine Hochkultur eigentlich in der arabischen Welt, was sich in den letzten Jahren in Kriegen und Bürgerkriegen und jetzt auch noch mit Corona und so weiter, wo ganz tragisch, ganz viel Katastrophales passiert ist. Und die Jemenhilfe Deutschland versucht praktisch und unkompliziert dort zu helfen. Wie hilft man denn momentan? Also wir haben schon gesagt, es gibt dieses Krankenhaus. Wir haben auch schon festgestellt, dass es momentan sehr schwierig ist, praktisch zu helfen, weil man ja tatsächlich kaum reinkommt ins Land mit Hilfsgütern, sich sehr schwer tut. Aber wir haben auch festgestellt, dass es tolle Verbindungen gibt zu seriösen Partnern, die in Banken sitzen dort, und dass es also für sie immer noch möglich ist, Geldbeträge rüber zu überweisen und auch gesichert ist, dass diese Beträge ankommen und dann zugunsten des Projekts dann auch eingesetzt werden.
Ja, also wir haben die 100%ige Sicherheit. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mit dem Scheich Sadek zusammengearbeitet habe.
Wer ist der Scheich Sadek?
Der Scheich Sadek ist der Clan-Chef von Al-Mihlaf dort oben, von
was
den Sufis.
Im Jemen eine sehr große Rolle immer noch spielt, muss man wissen. Also der Jemen ist ein Land, was von Clans im Grunde regiert wird, mehr oder weniger. Mehr in der Provinz, mehr im Osten, weniger Staat. Es ist eigentlich Clanland eigentlich so. Und wenn man mit dem Clanchef gut ist, ist das schon die halbe Miete, nehme ich an.
Ja, ja, er war ja derjenige, der mich in sein Dorf mit aufgebracht hat. Ne, und mir vor allem auf der Fahrt dort hoch die ganzen kranken Menschen gezeigt hat, die dort gelegen sind. Und am Abend bin ich dann eben gefragt, hat es geheißen, du hast unsere Kranken gesehen, hilf uns, wir brauchen Hilfe ganz dringend, weil im Umkreis von 35 Kilometer keine Statt Krankenstation, keine Krankenschwester, kein Arzt, kein gar nichts war. Und Sie müssen sich überlegen, wenn Sie da auf 2.500 Meter Höhe sind, angenommen, Sie haben einen Unfall oder aber eine Frau hat Probleme bei der Entbindung, die kommt in kein Krankenhaus mehr. Sie können so einen Menschen dann nicht mehr aufs Kamel oder auf einen Esel setzen. Und deswegen, das ist mir also auch aufgefallen, wie ich oben war, dass sehr viele Waisenkinder dort, Halbwaisen dort oben rumlaufen, wo eben die Mütter im Wochenbett gestorben sind. Die Kinder sind durchgekommen, wenn sie Glück gehabt haben, und die Mütter sind gestorben. Und das war also so der Eindruck, den ich hatte und wo ich also gebeten worden bin. Und ich habe zunächst gedacht, die wollen auch bloß eine Kiste Verbandsmaterial, aber nee, da hat es geheißen, wir schenken dir unser Land und die Männer aus dem Dorf wollen arbeiten, hilf uns. Jetzt müssen Sie wissen, dass da oben weder Strom noch Wasser gab. Und ich habe dann gesagt, ohne Wasser, ohne Strom kann man eigentlich ein Krankenhaus nicht machen. Ich war dann beim Gesundheitsamt in Theis, beim Gesundheitsminister und bei der deutschen Botschaft in Sanaa, weil ich dich fragen wollte, wie ist das, wie kann ich das werten eigentlich? Ne? Und da hat es geheißen, das sind sesshaft gewordene Beduinen und wenn ein Beduine um Hilfe bittet, dann probier's. Der Gesundheitsminister hat gemeint, ja, innerhalb von 2 Jahre brauchst du zum Bauen. In der Zeit habe ich Zeit, ein Etat aufzubauen. Ein sehr reicher Scheich und Parlamentarier, der hat mir versprochen, in der Zeit bringt er Wasser und Strom hoch.
Aber wie haben Sie jetzt die Leute, also Sie haben sich einfach ganz naiv auf den Weg gemacht und haben gesagt, jetzt gucke ich erstmal bei den deutschen Institutionen, was die mir sagen. Die haben Erfahrung und die haben Ihnen mehr oder weniger Mut gemacht, haben gesagt, unter diesen Bedingungen klingt das ganz gut, Sie können es versuchen, das würde ich so mal ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite gehen und dann einfach Türen abgeklopft und einfach mal geguckt, wo kann ich mit Hilfe rechnen.
Ja, es war dann so, wie ich heimgekommen bin, habe ich das der Eichacher Presse bekannt gegeben und da war dann ein Artikel in den Zeitungen und 10 Wochen später habe ich 45.000 D-Mark gehabt. Und ich war damals so blauäugig, dass ich gemeint habe, juhu.
Es geht jetzt jeden Monat so.
Und bin also dann, habe das Geld in meinem Gürtel gehabt und bin mit dem Geld im Gürtel Cash in Jemen nun nach Sanaa geflogen. Dort bin ich dann vom Scheich Sadek wieder abgeholt worden. Und dann haben wir den am 11.11.98 haben wir den ersten Spatenstich getan. Oh, ja. Das Datum ist bemerkenswert, 11.11.
Ja, ja. Guter Spaß.
Ja. Und dann ist so, die Männer da oben, die haben also das ganze Krankenhaus ist reine Handarbeit.
Jetzt muss ich aber trotzdem schön reingehen. Sie sind jetzt eine Frau, ne? Und es gibt ja diese unglaublich Vorurteile, Frau im Islam und vor allem im Jemen, da herrscht ja noch so halb die Scharia, da ist ja wirklich noch Pflicht, ja, du kannst als Frau eigentlich nur mit Kopftuch oder eigentlich fast also als ich dort war, war es so, ne? Also zumindest in Aden war es so, du konntest eigentlich, eine Frau konnte ihr Gesicht nicht zeigen oder durfte ihr Gesicht nicht zeigen. Jetzt ist es ja, Sie sind da als resolute schwäbische Frau, sind Sie da einfach losmarschiert, wie waren denn da Ihre Erfahrungen?
So? Da habe ich überhaupt keine schlecht. Einmal bin ich von, aber da bin ich nicht wegen, weil ich ohne Kopftuch rumgelaufen bin, sondern weil ich ein Kleid anhatte, das geknöpft war. Und der unterste Knopf vom Kleid war offen. Der hat mir dann darauf angesprochen, dass ich den Knopf zumachen muss. Dann sind aber sofort andere Passanten da gewesen und haben gesagt, denkt da nichts, der spinnt. Und, ja, und nee, also es war halt dann...
Aber auch in der Auseinandersetzung mit den Institutionen als Frau sind Sie da völlig...
Das war, ich bin genau. da selbstverständlich ja. aufgetreten ja. und hab, und es ist ja auch so gewesen, ich habe das Geld gehabt. Ne? Mhm. Und wer das Geld hat, hat die Macht. Und dazu kommt also noch, dass ich schon seit langem graue Haare habe. Mhm. Und Großmütter haben ja das große Sagen in den jemenitischen Familien, sodass ich also da auf jeden Fall schon mal einen Vorsprung gehabt habe. Und außerdem war ich unter dem Schutz vom Scheich Sadek.
Mhm. Also der war so ein bisschen Ihr Mentor bei der ganzen Geschichte.
Ja, der hat gebrannt für das mhm. Krankenhaus. Mhm. Der hat also zwei Grundstücke verkauft.
Tut er immer noch, oder?
Der lebt nicht mehr.
Lebt leider nicht mehr.
Der dann. Ist also, ja... Es war eine schlimme Geschichte, war ja. das. Müssen Sie auf unserer Website können Sie es nachlesen.
Okay. Noch kurz zum aktuellen Projekt, was Sie mir hier hergelegt haben. Ein kleiner Flyer, der ein aktuelles Projekt ankündigt, um was es gerade im Moment geht an Hilfeleistung. Erklären Sie doch mal, um was da geht.
Es ist so, dass der zweitälteste Sohn vom Scheich Zadek ist Arzt. Und der arbeitet jetzt seit einem Jahr ist er das. Und der arbeitet oben in unserem Krankenhaus und irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, Mama, die Kinder, die zu uns kommen, sind immer ganz schlechten Zustand. Kannst du was machen? Und daraufhin haben wir uns im Verein zusammengesetzt und haben also beschlossen, ja, wir machen was. Ich habe ihn dann gebeten, dass er doch in der Umgebung mal schauen soll, wie viele Familien das überhaupt sind. Er ist dann mit vier Mitarbeitern aus dem Krankenhaus losgezogen und hat die Familien abgeklappert. Und ich habe dann eine Liste gekriegt mit 300 Familien. Und dann habe ich gesagt, also 300 Familien können wir unmöglich ernähren. Dazu muss man wissen, dass also eine Ration kostet 45 Euro. Es waren auf der Liste dann 45 Witwen, Kranke und Behinderte. Und die habe ich dann rausgesucht und habe gesagt, das sind ja alle zum Teil bis zu 10, 11 Kindern jeweils hinter jeder Frau. Dann habe ich gesagt, diese Frauen, das sind die, die es am meisten brauchen. Die kriegen von uns was. Und die haben jetzt also Ende März haben die erste Lieferung gekriegt und kriegen jetzt im Laufe dieser Woche die zweite Nahrungslieferung. Und das sind also Öl, Bohnen, Mehl, Reis und Zucker.
Wunderbar. Und dafür sind Sie natürlich, liebe Hörer, aufgefordert, kräftig zu spenden. Wie gesagt, die Spendenkontonummern und so weiter findet man natürlich alles auf der Homepage Jemenhilfe Deutschland. Ja, wir haben ein bisschen geplaudert in der letzten Stunde und Sie hat ein bisschen erzählt über Ihre Projekte, die Sie im Jemen seit vielen, vielen Jahren dort als Hilfsprojekte versucht umzusetzen. Im Mittelpunkt des Ganzen steht ein Hospital in der Nähe von Taiz. Wie viele Patienten haben wir denn in diesem Hospital? In
so einem Schnitt? Jetzt im Augenblick haben wir im Tag ca. 90 bis 100 Patienten, die ja. kommen. Sie können sich das nicht so wie ein Krankenhaus hier in Deutschland vorstellen.
Sondern?
Es ist also mehr eine Ambulanz mit der Möglichkeit, Patienten unterzubringen.
Wir Kann man haben, ihn auch operieren zum Beispiel?
Nein. Ich habe also, das eine Problem haben wir jetzt, ich habe ein Röntgengerät hier in Deutschland stehen und habe also auch eine ganze Ausrüstung für einen HNO-Arzt hier in Deutschland stehen. Aber wir bringen es jetzt nicht mehr runter. Wir haben vorher 7 Container runtergebracht insgesamt mit medizinischen Hilfsmitteln.
Vorher bedeutet im Laufe der letzten Jahre?
Vor dem Krieg.
Aha, vor dem Krieg.
Okay, ja. Aber seit dem Krieg ist also unmöglich. Es gehen keine Schiffe mehr runter. Die Flughäfen sind kaputt, sind
Wir zerstört. Hatten vorher über die großen Hilfsorganisationen gesprochen, die versuchen über Al-Hudaida noch ab und zu mal was mhm. reinzukriegen. Mhm. Ich sage mal so spontan, dass man mit denen kooperiert, wenn es um sowas geht.
Nee, das sind wir zu klein.
Zu klein, da kommt man gar nicht ran.
Nee, es ist so, wir müssten uns da zertifizieren. Lassen und das haben wir auch mal versucht und wir haben dann einen Kostenvoranschlag gekriegt, sodass wir gesagt haben, für das Geld kaufe mir lieber Lebensmittel.
Genau, also bevor ich jetzt hier viel Geld...
Bevor man in Deutschland der Institution finanziert.
Ja. Das heißt, nochmal zum Verständnis, falls irgendjemand ja auch mal ein Interesse daran hat, bei jungen Leuten ist das heutzutage sehr beliebt, ob das jetzt um Afrika oder andere Länder geht, die kommen ja viel rum. Das heißt, wie macht man denn sowas, so eine Hilfsorganisation zu gründen? Im Grunde muss man einen Verein gründen und Geld sammeln und dann gucken, dass das Geld bei den richtigen Leuten ankommt.
Sie brauchen erstens mal, jetzt im Jemen unten, müssen Sie erst einmal einen vertrauenswürdigen Partner haben.
Das ist nicht nur im Jemen so, nehme ich an. Das wird in allen, in allen Dritte- und Viertweltländern wird, oder in ärmeren Ländern wird das so sein, wo Korruption großgeschrieben ist.
Ja, eben. Und das habe ich gehabt. Und es ist so, dadurch, dass er der Clan-Chef ist, bin ich also auch im Clan aufgenommen worden. Dann kam mein Alter, meine grauen Haare dazu, sodass ich eigentlich mehr als Großmutter dort oben rumgelaufen bin. Und ich habe also auch die Sympathie seiner Mutter gehabt. Wir haben uns sehr, sehr mögen. Sie lebt also auch nicht mehr. Und dann baut man das eben so langsam auf. Ich habe dann, wie die mich um Hilfe gebeten haben, habe ich schon gesagt, Leute, ich bin keine Millionärin, ich kann alleine kein Krankenhaus bauen. Unmöglich. Ich kann nur versuchen, ob ich in Deutschland viele Freunde finde, die mitmachen.
Was haben Sie denn beruflich vorher so gemacht? Oder wenn ich mal fragen darf.
Ich habe 3 Staatsexamen, 1 als Kindergärtnerin, dann als Hortnerin und dann als Werklehrerin.
Also im Grunde schon Dinge, also Berufe, die ein bisschen schon mehr oder weniger
ein bisschen sozial sind,
was damit zu tun haben. Ja. Genau. Wir haben viel über die Projekte, viel über diese Hilfsorganisation geplaudert. Zum Ende der Sendung wollen wir auch noch ein bisschen beschreiben, woher diese Leidenschaft für den Jemen kommt. Ich bin ja auch infiziert sozusagen. Ich war ja auch viele, viele Wochen im Jemen unterwegs, allerdings auch schon 15, 16 Jahre her in der Zwischenzeit. Und ich kann nur sagen, ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen. Frau Rabe, was sagen Sie?
Ja, es ist ein grandioses Land. Und die Menschen sind gastfreundlich und sie teilen mit ihnen, was sie können. Und wenn sie noch so arm sind, sie kriegen mindestens eine Tasse Tee angeboten.
Es ist auch, was mir aufgefallen ist, wusste gar nicht, dass ich da so anfällig für bin, aber auch diese, ich nenne es gar nicht mal so diese Religionsbezogenheit, sondern diese Spiritualität, die in diesem Land herrscht. Das kann auch ein bisschen am Cut liegen, was da so am Nachmittag, wo so 90% der Gesellschaft so ein bisschen leer fegt, sage ich jetzt mal. Ne? So am Nachmittag, kann man ja ruhig auch sagen, ist ja auch so ein typisches Merkmal für den Jemen. So ja, oder gewesen früher noch. Gehörte zu dieser Kultur. Das heißt, bis frühen Nachmittag wird kräftig gearbeitet, wird früh aufgestanden und dann wird eigentlich Siesta gemacht. Das heißt Tee und Cut. Das machen die Frauen unter sich, die Männer unter sich und dann berauscht man sich im angenehmsten Sinne und fängt zu diskutieren an. So habe ich das kennengelernt. Ja, und das
ja, fand ich spannend. Also zunächst ist also Hochstimmung und die flaut aber dann langsam ab. Und am Ende des Nachmittags haben alle furchtbar traurige Augen. Und ich habe oft gesagt, warum gebt ihr Geld aus, um letzten Endes am Abend traurig zu sein? Da grinsen sie, aber es ist einfach drin. Es ist, weil wie bei uns Kaffee trinken,
zur Kultur.
Es ist eine leichte Droge. Also man kann nicht sagen, dass es also mit irgendwas anderem bei uns vergleichbar
wäre. Es prägt natürlich schon den Alltag auch und es prägt natürlich auch schon ein bisschen das Miteinander.
Ja, aber sie dürfen auch nicht vergessen, dass in der Hitze am Nachmittag können sie kaum arbeiten. Ja. Das ist also nahezu unmöglich. Ne?
Dann muss man dazu sagen, der Jemen natürlich auch ein Land, was zur ungefähr gleichen Zeit wie Deutschland sich wieder vereint hat. Ne? Also der Nordjemen kam über den Südjemen, wenn man das so sagen kann. Das Südjemen damals eher der Sowjetunion zugeneigt, eher ein sozialistisches Land, dementsprechend auch von der Gleichberechtigung der Frau ein bisschen anders behandelt als der Nordjemen, der dann doch eher religiöser war, auch fundamentalistischer war. Das ist auch nicht wirklich, so hatte ich den Eindruck, ausgesprochen und verarbeitet. Da gibt es immer noch Ressentiments gegeneinander und Feindschaften, die dann natürlich auch alle in den letzten Jahren mit aufgegangen und explodiert sind, als es dann zu viel war und das Ganze wie früher fast Jemen wieder explodiert ist. Grundsätzlich aber, wie ich finde, wirklich ein tolles Land. Ein wirklich tolles Land mit ganz tollen Menschen. Und deshalb gilt es, diesem Land zu helfen. Und das macht die eine Rappe mit ihrer Jemhilfe Deutschland. Was wollen Sie uns noch sagen zum Schluss?
Ja, ich versuche es eben so gut wie möglich zu helfen. Aber wie gesagt, alleine geht es nicht. Ich habe schon gesagt, ohne meinen Vorstand, ohne meine Vereinsmitglieder geht es nicht. Und wenn uns nicht so viele Menschen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz spenden würden, könnte man auch nichts machen.
Natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Mit wie viel kann man denn schon was erreichen, sage ich jetzt mal?
Also wie gesagt, also eine Essensration für 4 Wochen Grundnahrung kostet 45 Euro. Wir haben jetzt 2.500 Euro dafür pro Monat bereitgestellt,
genau,
dass das also das ganze Jahr gehen kann.
Und auch ausgesucht, wem diese Hilfe zufließen soll.
Ja,
haben wir vorher drüber gesprochen.
Ja, genau, ja. Und es ist also auch so, dass wir ja auch garantieren müssen, dass unsere anderen Projekte dadurch nicht kaputt gehen. Denn wir brauchen fürs Krankenhaus im Monat 7.000 Euro und wir brauchen für die 120 Menschen, die in unserem Kinderhaus sind, brauchen wir auch 7.000 Euro.
Und wenn das Geld mal nicht da ist, dann wird es schwierig.
Da mag ich gar nicht dran denken. Bis jetzt hat es toi, toi, toi geklappt.
Wunderbar. So, und über alles kann man sich natürlich informieren im Internet, wo denn sonst. Da ist alles schön dokumentiert.
Sie können auch bei mir anrufen.
Auch anrufen, natürlich. Das alles ist sehr transparent. Die Frau Rabbe freut sich über alle, die helfen wollen und sich vielleicht auch vorher im Vorfeld informieren wollen. Die Seite ist wunderbar transparent, wo alles, auch die Vorstandschaft und Jahresberichte und Finanzberichte, alles ist ganz deutlich und seriös aufgezeigt. Ja, und es gibt natürlich auch viel an Medien, die schon darüber berichtet haben. Wie gesagt, ich bin auf dieses Thema gekommen über ein Interview mit Ihnen, Frau Rabbe, beim Deutschlandradio. Und deshalb die Idee, Sie heute hier einzuladen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr hier wart. Und wir machen hoffentlich vor Weihnachten auch nochmal was, damit alle, die spenden wollen, vielleicht nochmal daran erinnert werden, dass es die Deutsche Jemhilfe gibt.
Und ich danke Ihnen, dass wir die Gelegenheit haben, unsere Projekte hier vorzustellen.
Immer wieder gerne, und dann sage ich tschüss, schöne Heimreise.
Tschüss, danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.